Die Ampel ist zerbrochen, die Wirtschaft stagniert noch immer und trotzdem zieht Robert Habeck als Kanzlerkandidat für die Grünen in den Wahlkampf. Die große Frage, hat er die überzeugenden Antworten und wie ist seine wirtschaftspolitische Bilanz? Darum ging es neulich bei Karim Joska. Sehr sehenswert, wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video sprechen wir über Robert Habeck. Der hat sich nämlich Karim Joska gestellt und zwei weiteren Journalistenkollegen, und zwar Albrecht von Lucke und Ursula Weidenfeld. Zu Ursula Weidenfeld habe ich noch eine persönliche Anekdote. Ich war mit ihr gemeinsam im Presseclub und habe da mit ihr debattiert, unter anderem beispielsweise über das Thema Erbschaftssteuer. Und das war sehr wild. Ich habe das Ganze auch kommentiert. Den packe ich euch nochmal hier rein, den Link. Sie argumentiert nämlich immer wie so eine Dampfwalze und reiht einfach Sachen aneinander, die gar nicht aneinander gehören. Es ist sehr schwer, darauf einzugehen. Robert Habeck hat das aber, wie ich finde, gemeistert und ihr ordentlich einen eingeschenkt. Das macht so das Ganze sehr sehenswert. Es kommen auch wieder einige Mythen auf den Tisch, die zerrissen werden. Insofern sehr gutes Material. Schauen wir uns an. Bevor es aber losgeht, lasst mich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter/Blog. Unter geldfürdiewelt.de gibt es hier nämlich immer exklusive Analysen und Kommentare und Leseproben. Zusätzlich zu allem auf YouTube. Der neueste Artikel geht um die Berliner GroKo, die 3 Milliarden Euro im Berliner Haushalt streicht und die genaue Streichliste dazu, die sich wirklich liest, zum Vergessen. Von Zuschüssen für Elektrobusse bis hin zu Forschungsunterstützungen für die Charité und neue Grundschulen und Jugendhilfe wird da Tabula Rasa gemacht und wird da richtig bitter gekürzt. Wo genau und was daraus folgt, habe ich im Artikel beschrieben. Ich verlinke euch den. Wenn euch das interessiert, wenn ihr da keinen Artikel verpassen wollt, checkt das gerne aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch finanziell unterstützen, wenn ihr sagt, meine Arbeit ist unterstützenswert für euch. Als unabhängiger YouTuber und Autor bin ich auf zahlende Zuschauer und Leser angewiesen. Und damit würde ich vorschlagen, gleich rein ins Video. Robert Habeck bei Karim Joska.
Robert Habeck bewirbt sich fürs Kanzleramt mit einem Angebot für die Menschen in Deutschland. Hat er die überzeugenden Antworten auf die Fragen der Zeit? Wie retten wir Wirtschaft und Klima?
Es ist und bleibt eine Notwendigkeit, dass wir die Erderhitzung begrenzen. Klimaschutz ist einfach anstrengend und es wird viel Geld kosten. Und jetzt geht es darum zu entscheiden, wen das viel Geld kosten wird. Und bei Robert Habeck ist es so, er hat kein Rezept dafür, wie man das mehrheitsfähig macht. Er hat keinen Wert gelegt auf soziale Gerechtigkeit. Das Klimageld, das Geld, das dafür vorgesehen ist, das hat er sofort verplant. Er hat, als dieses Heizungsgesetz geleakt wurde, war da kein Plan drin, wie Leute mit wenig Geld sich das leisten können sollen. Und ich glaube, Leute haben Angst vor Klimaschutz und manche von ihnen haben auch Recht damit, wenn die soziale Gerechtigkeit vergessen wird.
In der Wirtschaftsvision von Robert Habeck ist der Staat der aktive Player. Der Staat hat eine Gestaltungsaufgabe und diese Gestaltungsaufgabe kostet sehr, sehr viel Geld. Robert Habeck will die Wirtschaft umbauen hin zu mehr Grün und das will er vor allem dadurch erreichen, dass er viele Subventionen verteilt, in der Hoffnung, dass die Unternehmen ihm dann folgen. Und das ist ein Trugschluss. Wir leben jetzt in Deutschland schon in einer Subventionswirtschaft und wir sehen ja, dass das Wirtschaftswachstum eben nicht gestiegen ist. Die Unternehmen folgen nicht dem Staat und folgen.
Das ist immer lustig, ne? Wenn dann so neoliberale Journalisten um die Ecke kommen und meinen, nur weil mal 10 Milliarden für Intel-Ansiedlungen als Subvention ausgekehrt wurden, leben wir jetzt in einer Subventionswirtschaft. Dass wir aber Milliarden jedes Jahr in die Subvention von fossiler Energie stecken, ja, da hat sich noch nie jemand drüber beklagt, komischerweise.
Nicht so sehr den Subventionen, sondern sie investieren dann, wenn sie das Gefühl haben, dass der Standort genau der richtige ist.
Und wir erwarten.
Und wenn die Auftragsbücher voll sind, und das sind sie nicht, und das ist das größte Problem.
Die Runde um die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Schön, dass Sie da sind. Frau Weidenfeld, viele Unternehmen in Deutschland haben eher Ängste, denn die gerade zitierte Lust zu investieren. Wie bewerten Sie Robert Habecks Wirtschaftsbilanz? Empfiehlt sie diese vielleicht Ihnen für etwas Höheres?
Also ehrlich gesagt hätte ich ihn wahrscheinlich lieber als Kanzler als nochmal als Wirtschaftsminister, weil das war jetzt wirklich keine Leistung, die man wiederholen sollte. Also ich glaube, dass das, was Sie eben auch schon gesagt haben, Herr Habeck, und ich glaube, das ist ein echtes Problem, zu sagen, der Friedrich Merz will den Leuten die Zuschüsse wegnehmen. Ihr Instrument ist Belohnungen. Sie sagen halt, macht das, was wir wollen. Und dann werdet ihr dafür belohnt, ihr kriegt Zuschüsse, ihr kriegt Subventionen, wir tun etwas für euch. Das Problem ist, dass sowas möglicherweise funktioniert, wenn man nur ein Problem hat. Wenn man aber gleichzeitig die Deglobalisierung hat, wenn man gleichzeitig die Strompreise hat, wenn man gleichzeitig eine Situation hat, in der Unternehmen in Deutschland eben nicht mehr investieren und sie tun es nicht mehr. Sie warten entweder darauf, dass sie Subventionen kriegen oder sie sagen, naja, dann gehen wir doch lieber gleich in die USA oder wir investieren in China. Das tun ja auch immer noch sehr, sehr viele Unternehmen in sehr großem Stil.
Ihr seht jetzt schon das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ja, sie packt einfach reiht Sachen aneinander mit irgendwelchen Buzzwords. Deglobalisierung, das Stromthema, Unternehmen investieren gar nicht mehr. Das haben wir ja jetzt schon in China und bli und bla und blub. Und man kommt gar nicht dazu, alles wieder einzufangen. Ja? Sie sagt so viel hintereinander. Jedes einzelne Ding müsste man jetzt schon widerlegen. Zum Beispiel, dass gar nicht mehr investiert wird, ist natürlich Quatsch. Es gibt immer noch Neuansiedlungen, bestehende Unternehmen investieren. Ja, das eine oder andere ist jetzt mal gescheitert. Intel kommt doch nicht beispielsweise. Es gibt Stellenabbau in der Automobilindustrie. Ja, es stimmt. Nur, es wird gar nicht mehr investiert oder die Unternehmen wandern alle ab. Ist halt auch einfach faktisch falsch. Ist einfach daneben. Ja, und insofern, jetzt haut sie da ihr Statement raus und es ist in dieser Talkshow nicht möglich, das gleich alles wieder einzufangen.
Stil. Und das zeigt halt eben einfach, dass diese Wirtschaftspolitik der kleinen Maßnahmen, des kleinen Steuerns, dass das nicht funktioniert hat. Und es hat aufs Klima nicht eingezahlt, auf den Klimaschutz nicht eingezahlt und es hat vor allem nichts gebracht für das wirtschaftliche Wohlergehen Deutschlands. Und ich meine, das muss man eben einfach sagen, Leute wollen gerne bei den Gewinnern sein. Die wollen halt gerne Wirtschaftswachstum haben. Und wenn man das nicht mehr hat und wenn man jetzt 2 Jahre lang in der Stagnation ist, Deutschland ist wirtschaftlich immer noch nicht da, wo es 2019 war, dann kann man nun wirklich nicht davon reden, dass es gute Wirtschaftspolitik war.
Welche Verantwortung trägt der Wirtschaftsminister?
Also ich finde...
Wollen wir ihn antworten lassen?
Ja, achso, Entschuldigung, ja.
Ja, Frage war eigentlich gut, denn natürlich kann ein Wirtschaftsminister immer nur das machen, was der Finanzminister auch zulässt und wofür er Geld gibt. Ne? Wenn es weniger Geld gibt, kann weniger gefördert werden, kann weniger verändert werden. Dann hat man nachher nur Regulierungen, die man verändern kann, aber sonst halt nicht viel. Das meiste in Sachen Wirtschaftspolitik ist halt Geld ausgeben, ja, und na klar geht's deshalb nur in Minischritten, deswegen haben wir zum Beispiel eine Wirtschaftsinitiative mit 143 Einzelpunkten und man kommt noch nicht mal auf 5 Milliarden oder was, ja, die jetzt ja übrigens auch scheitern wird, weil die Ampel ja zerbrochen ist, hätte ja alles noch umgesetzt werden müssen. Das hätte 0,4 Prozentpünktchen Wachstum bringen sollen. Nicht mal die gibt es jetzt. Ja, und das war auch schon sehr euphorisch, weil man angenommen hat, dass 100.000 Langzeitarbeitslose einen Job aufnehmen. Hot Take, würde ich sagen. Ja, steile These, dass das mit so ein paar Abschreibungsregeln, die man irgendwie vergünstigt und so, das hinbekommen hätte. Oder mit dieser 1.000 Euro Prämie für Langzeitarbeitslose, ja, in einen Markt hinein, wo die Arbeitslosigkeit steigt, wo die offenen Stellen fallen, es immer weniger gibt und Unternehmen eher gerade in der Industrie gerade Stellenabbau verkünden.
Ja, jetzt muss ich bloß ein paar Dinge sortieren. Erstmal zu den beiden
Robert Habeck übernimmt mal eben den Job des Faktencheckers und der Journalisten.
Momentan da, die eingespielt wurden, der Kollege von der Taz unterschlägt, dass es gar keinen Auszahlungsmechanismus für das Klimageld gibt. Gibt es nicht. Deutschland, so deswegen, was haben wir gemacht? Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Das entspricht ungefähr der Leistung des Klimageldes. Zweitens, ich sagte schon, ich hatte ein Konzept für die soziale Auszahlung. Bei dem Heizungsgesetz haben wir kurz drüber gesprochen. Mhm. Der Kollege von dem Pioneer-Medium, verwunderlicherweise hat er vergessen, dass die Förderprogramme, die Subventionsprogramme für Intel und die Halbleiterfabriken, für die Wasserstofftransformation, für die Stahlindustrie, von der Großen Koalition kommt. Das hat ja die Union gemacht. Alle Unionsprogramme habe ich sozusagen umgesetzt, bei der Europäischen Union notifiziert und in die Wirklichkeit gemacht. Das ist auch richtig so, dass die Union, also Merkel, Scholz als Finanzminister und Altmaier als Wirtschaftsminister, das gemacht hat, weil damit die Industrie in Deutschland, also produzierende Industrie, gehalten werden kann. Das ist aber nur eine Korrektur. Die vierte, die ich gerne mache.
Aber das Wort Subventionswirtschaft, was da der Kollege vom Pioneer benutzt hat, ist generell sinnlos. Ja? Deutschland subventioniert viel weniger als beispielsweise die USA mit dem Inflation Reduction Act. So, das ist dann einfach keine klassische Subvention, sondern dann sind das Steuerchecks, Steuergutscheine, Steuernachlässe, ja, die dann da ausgereicht werden. In der Wirkung ist es aber genau dasselbe. Komischerweise darüber beschweren die sich dann nicht, ja.
Machen würde, ist, dass die CO2-Emissionen in Deutschland runtergehen. Die Lücke, die ich damals geerbt habe,
als
ich
Minister wurde,
die ist schon eingerechnet. Natürlich im Moment produziert die Industrie nicht so hoch, wie sie sollte, aber jetzt wird ja nach dem neuen Klimaschutzgesetz sich die gesetzliche Grundlage angeschaut. Und ganz kurz nur, als ich Minister wurde, war wegen fehlender gesetzlicher Grundlagen die Klimalücke kumuliert alle Jahre zusammen bis 2030 1.200 Millionen Tonnen. Jetzt ist sie geschlossen.
Klingt so, als seien Sie
jetzt
total machtlos, Herr Habeck. Sie haben nur böse Dinge aus der Großen Koalition.
Wir haben ein Problem und das ist das, was Frau Weidenfeld.
Aber es stimmt, ja. Also das ist das, was im Bericht vom Umweltbundesamt dann immer drin steht. Und ja, klar, im Moment wird vor allem eingespart wegen niedrigerer Wirtschaftsleistung und vor allem weniger Produktion in der Industrie. Aber selbst mit Wirtschaftswachstum prognostiziert in der Zukunft ist die Klimalücke kleiner geworden und der Ausbau der Erneuerbaren schneller vorangegangen.
Wenn man zu Recht anspricht, Deutschland ist nicht innovativ genug und wir investieren nicht genug in unser Land. Und das tun wir seit 2018 nicht mehr. Seit 2018 haben wir kein richtiges Wachstum mehr in Deutschland. Das ist dann überdeckt worden durch Corona, runter, wieder hoch und die Gasmangellage runter und dann stabil. Aber richtig, und da hat Frau Weidenfeld recht, wir haben ein massives Investitionsproblem in Deutschland. Das haben wir versucht zu lösen, aber in der Tat nicht gut genug.
Dazu mal flott eine krasse Grafik, weil bei Investitionen geht es jetzt vor allem um private Investitionen, also Firmen. Hier sehen wir die Abweichung vom ersten Quartal 2018. Polen, die Privatwirtschaft in Polen investiert also schon 30% mehr als 2018. Dann haben wir hier Frankreich, die sind bei 12%. Daneben die Niederlande bei 11%. Spanien auch nicht besonders dolle, aber immerhin auch 5% mehr. Und Deutschland krebs auf dem Niveau von 2018 rum. Ja, das ist echt bitter. Oder nochmal hier der Vergleich mit den USA. Private Investitionen in USA und Deutschland. Hier oben die USA sind bei 20% über dem Niveau von 2019. Deutschland so gerade wieder auf dem Niveau von 2019. Ja, das ist natürlich bitter. Und deswegen stimmt's, und Deutschland wird zu wenig investiert. Die Wirtschaft läuft zu schlecht. Woran liegt das? Erstens, vieles teurer geworden. Zweitens, Nachfrage fehlt, die Auftragsbücher sind leer. Und wenn die Gesamtwirtschaft nicht wächst, dann haben die Unternehmen Schiss. Ja? Dann vertrauen sie nicht darauf, dass sich die Investition auszahlt, dass es sich lohnt, noch eine neue Maschine zu kaufen beispielsweise, und zögern es auf. Damit verschlimmern sie aber natürlich die Krise, weil dann wiederum, wenn die dann auch sparen und das Geld zurückhalten und nicht investieren, wiederum andere Firmen zu wenig Aufträge haben, die sparen dann auch wieder, und so spart man sich eben gegenseitig in den Abgrund hinein.
Deswegen müssen wir an allen Ebenen Bürokratie, Fachkräfte, Energiepreise besser werden. Aber wir müssen sicherlich auch im Wettbewerb mit den anderen Volkswirtschaften, die ja Subventionen auskehren, die Unternehmen, die hier investieren wollen, steuerlich entlasten. Mhm. So, jetzt ist die Frage, senken wir die Steuern allgemein oder senken wir die Steuern so, dass dann investiert wird. Das wäre dann mein Vorschlag. Also ich habe das Investitionsprämie genannt. Insofern ist die Differenz zwischen uns beiden sehr gering. Frau Weidenfeld möchte die Steuern allgemein senken und ich möchte die Steuern für diejenigen senken, die Geld in Deutschland investieren.
Das war ja auch schon so, dass er mit Christian Lindner dann eine sehr geringe Differenz hätte. Die Investitionsprämie ist sogar besser als die allgemeine Unternehmenssteuersenkung, denn die senkt nur die Steuern für die, die investieren, und auch unabhängig davon, ob die Unternehmen Gewinn machen oder nicht. Ja? Die Gewinnsteuer zu senken hilft Startups, die noch keinen Gewinn machen, nicht, bringt denen nichts mehr an Liquidität oder sonst was. Startups, die aber investieren und dafür eine Prämie bekommen, die sie entweder mit ihrer Steuerschuld verrechnen können oder es ausgezahlt bekommen. Die haben natürlich viel, viel mehr davon.
Und was ich vermisse ist, und das habe ich auch bei Ihrer Parteitagsrede vermisst, Sie haben gesagt, wir wollen die soziale Marktwirtschaft wiederbeleben. Es ist nicht einmal das Wort Leistung gefallen, nicht ein einziges Mal. Ich habe mir das zweimal angehört, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, wenn man in einem Land seit, wie Sie sagen, 2018, 2019 kein Wachstum mehr hat, aus verschiedenen Gründen. Und die meisten davon haben Sie nicht zu verantworten, völlig klar. Aber es kann doch nicht sein, dass man dann...
Klingt jetzt schon mal anders als das Eingangsstatement, ja.
Sagt, okay, wir geben einfach mehr Belohnungen, wenn ihr mal was tut. Aber man redet nicht darüber, dass die Leistung insgesamt wachsen muss. Die Lokomotivführer in Deutschland, es gibt so viele wie nie zuvor. Die arbeiten mehr Stunden als jemals zuvor und fahren weniger Kilometer, als sie 2019 gefahren sind. Jetzt kann man das vielleicht als Zeichen dafür nehmen, dass die Produktivität... Wir arbeiten immer mehr und leisten immer weniger. Und Leistung ist ein zentraler Punkt der sozialen Marktwirtschaft. Es ist eben nicht nur Umverteilung und es ist nicht nur, wir geben euch mehr Geld, wenn ihr dann über die Rente hinaus noch mal länger arbeiten wollt.
Was halten Sie?
Auch wieder, ne? Stammtisch, Floskeln. Leistung, Leistung, Leistung. Habeck, warum reden Sie nicht über Leistung? Dann ein Mikrobeispiel zu nehmen von Lokführern. Ist überhaupt null repräsentativ für die gesamte Volkswirtschaft. Ja, und ja, es stimmt, es gibt keinen Produktivitätsfortschritt. Krass gesunken oder abgefallen ist die Produktivität, also pro Erwerbstätigen, pro geleistete Arbeitsstunde, aber eben auch nicht. Ja? Die stagniert, ja, und die stagniert schon lange. Die stagnierte auch schon vor Corona. Warum? Zu wenig Investitionen, zu wenig Innovationen. Arbeit ist zu billig, das heißt, es ist für Unternehmen der Anreiz nicht groß genug, auf Maschinen, auf KI, auf Digitalisierung, auf Automatisierung zu setzen, weil man ja immer noch Arbeitskräfte günstig bekommen kann. Höhere Löhne wären eine sogenannte Produktivitätspeitsche. Die würden eben all diese Automatisierung, Effizienzsteigerungen rentabler machen, lukrativer machen. Das verpasst man, das macht man nicht. Und insofern, ja, deswegen stagniert die Produktivität. Nur, das hat ja nichts mit Leistungsbereitschaft der einzelnen Arbeitnehmer zu tun. Und ob Robert Habeck jetzt über Leistung spricht oder nicht, ja, verändert genau nichts.
Ja, ich möchte gerne den Blick von Herrn Lucke wissen. Die subventionierte Politik an der Stelle für die Industrie.
Ich musste schmunzeln, als Frau Weidenfeld jetzt die Lokomotivführer in Stellung brachte. Da taucht bei mir die Frage auf, ob das nicht durchaus ein Argument für Robert Habeck ist. Und genau die Frage der Infrastruktur, die wir seit Jahren vernachlässigt haben, genau diese Frage, das ist doch die eigentliche Grundsatzfrage des Streits, auf die Habeck'schen Mühlen eigentlich einzahlt. Wir haben das Problem und da liegt doch der Streit. Bürokratieabbau würde er doch genauso sagen, hat er gesagt, würde er auch machen. Das wollen alle. Das Grundproblem, und deswegen vermisse ich nicht primär den Leistungsgedanken, ich vermisse etwas anderes vielleicht, aber das Grundproblem scheint zu sein, und das ist der Streit, der gegenwärtig aufbricht, ist dieser Staat noch in der Lage, ohne dass er stärker investiert, Schuldenbremse als der große Streit und Zankapfel, ist er in der Lage, die Investitionen, die beispielsweise dafür gesorgt haben, dass die Zugfahrer und so weiter viel zu viel arbeiten mussten, vielleicht die Züge trotzdem nicht gefahren sind, ist er noch in der Lage, die Infrastruktur überhaupt aufzubauen, die private Investitoren zum Teil gar nicht mehr leisten. Das sind es keineswegs mehr, der alte Streit zwischen den vermeintlich konservativen Ökonomen, die sagen würden, bloß ein schlanker Staat und dann sind wir auf der richtigen Seite. Nein, es sind viele Ökonomen der eher konservativen Seite, die genau das durchaus präferieren, was Habeck sagt. Wir müssen staatlicherseits Investitionen tätigen, um damit auch private Investitionen zu ermöglichen. Das ist der eigentliche Streit. Und deswegen sehe ich tatsächlich, da bin ich durchaus bei ihm, ich hätte ein anderes, viel Grundsatzproblem, können wir vielleicht auch gleich noch kommen. Aber da bin ich eher bei der Habeck'schen Sicht und würde diesen Grundstreit nicht in dem Maße sehen.
Sie haben ja auch ein Sondervermögen für die Wirtschaft vorgeschlagen. Warum haben Sie den Bundeskanzler und den Finanzminister da nicht überzeugen können?
Den Finanzminister, weil die FDP es zum Diktum gemacht hat, die finanzpolitischen Regeln der Vergangenheit, also die Schuldenbremse, nicht anzutasten. Der Bundeskanzler, glaube ich, war überzeugt. Aber ich bin bei Herrn von Lucke, denn ich glaube, wir brauchen...
Das ist interessant. Das ist ein interessantes Detail, dass Olaf Scholz die Vorschläge von Robert Habeck, wir machen ein Sondervermögen für eine Investitionsprämie plus öffentliche Investitionen, dass er das mitgetragen hätte. Weil Scholz hat sich dazu öffentlich nie geäußert. Das ist jetzt eine Neuigkeit.
Wir brauchen einfach beides. Die klassische Wirtschaftspolitik unterteilt sich ja immer nach Angebotsseite und Nachfrageseite. Angebotsseitige Sachen sind Reformen im Arbeitsmarkt, höheres Arbeitsvolumen, niedrigere Steuern, günstigere Energiepreise. Und dann passiert es schon. Das, denke ich, darf man sagen, ist so Ihre Sichtweise. Die linke Seite sagt immer, und wir müssen mit mehr Geld helfen, also die Nachfrage ankurbeln. So, und ist es doch eigentlich relativ leicht zu sehen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen einen attraktiven Standort. Da sind die Stichworte jetzt weitestgehend schon genannt worden. Da ist viel.
Ja, vor allem dann günstigere Energiepreise, vor allem Erneuerbare günstig verfügbar machen, Stromnetze ausbauen, Netzentgelte senken, all das. Ja.
Wirklich verschludert worden und jetzt nicht nur in der Ampel, dass die Brücken jetzt marode sind, dass wir keine Digitalisierung haben, dass die Stromnetze nicht ausgebaut sind, dass wir kein Wasserstoffnetz haben. Das ist ja alles Erbe Merkel. Und wenn aber der Standort attraktiv ist, dann müssen wir doch sehen, dass wir auch Investitionen anreizen, mit Geld anreizen, zumal in diesem Wettbewerbsumfeld, in dem wir sind. Das machen die Amerikaner, das machen die Chinesen. Nur wir klammern uns an eine Finanzpolitik der Nullerjahre, die aber nicht in die Gegenwart passt.
Die aber ja auch niemand im Ernst verteidigen würde, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass das Geld, was Sie ausgeben wollen, tatsächlich für Investitionen ausgegeben wird. Und bei Ihrer letzten Regierung hatte man zu Recht, finde ich, immer die Angst, das geht am Ende alles ins Rentenpaket 2. Dann haben wir am Ende nur noch einen Haushalt, der Konsum finanziert und alles, was Investitionen ist, geht eben dann über Verschuldung. Und das wäre eben auch nicht richtig. Es kann ja nicht sein, dass...
Also auch wieder so eine Stammtischfloskel, ja, oh, die bösen Politiker, die geben das ganze Geld dann für den bösen Konsum aus, ja, und dann wird nicht investiert, das ist immer nur eine Mogelpackung, die wollen nur die Schuldenbremse auflösen, um die Renten zu erhöhen. Selbst wenn sie das machen würden, wäre es für die Wirtschaft gut, ja, weil die Rentner geben fast jeden Euro wieder aus, tragen es in Geschäfte, die haben mehr Aufträge. Der Bäcker Lutze verkauft mehr Brötchen, braucht dann einen neuen Ofen, dann hat der Ofenlieferant einen zusätzlichen Auftrag investiert, also so, auch das löst private Investitionen aus. Ja. Aber wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass die Schuldenbremse ausgesetzt war, selbst unter Christian Lindner im Jahr 22, und was wurde gemacht? Wurde da irgendwie, keine Ahnung, wurde die Rente massiv erhöht, wurde das Bürgergeld erhöht, wurden irgendwelche Geschenke verteilt, wurden Steuern gesenkt, ist ja alles nicht passiert. Ja. Es wurden die Energiepreise gebremst und es wurde Energieinfrastruktur entweder neu aufgebaut, Stichwort LNG, ja, Tanker geleased, gemietet, um LNG an deutschen Häfen zu empfangen, und es wurden große Energieunternehmen gerettet. Uniper beispielsweise, der große Erdgasspeicher, wurde gerettet, übernommen und selbst betrieben, all das, ja. Es ist einfach neoliberales Stammtischgelaber, immer so zu tun, als bräuchten die Politiker die Schuldenbremse, sonst würden sie nur verschwenderische Maßnahmen umsetzen. Ja, Wahlgeschenke verteilen kommt dann häufig noch.
Dass eine Generation praktisch ihr komplettes Investitionsprogramm nur über Schulden finanziert, während sie gleichzeitig mehr als 50 oder fast 50% der Wirtschaftsleistung des Staates vereinnahmt für ihre Zwecke.
Aber das verstehe ich nicht. Wenn Sie sagen, Sie stimmen mir zu, dass wir für Investitionen in Infrastruktur, Brücken, Digitalisierung mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Sie machen es nur nicht, weil Sie Sorge haben, dass es nicht in Investitionen, ja, in Brücken, Digitalisierung geht. Und das Friedrich Merz sagt es ja ganz genauso. Und dann machen wir es nicht. Also wir sind uns in der Sache völlig eins. Völlig stimmen wir überein, aber dann tun wir es nicht, weil es könnte ja irgendwie ein böser Hintergedanke sein. Das ist doch fast verrückt,
es
dann nicht zu tun.
Nein, das ist es nicht. Die Schuldenbremse war doch ein Misstrauensvotum des Parlaments gegen sich selbst. Die haben damals gesagt und haben erkannt, wir kriegen die Staatsfinanzen nicht in den Griff, weil wir eben diese Disziplin, von der Sie jetzt versichern, die haben wir jetzt, weil wir die nicht haben. Und solange man eine Regierung hat, der man nicht zutraut und zutrauen kann, und Sie werden doch nicht bestreiten, dass man es dieser Ampel nicht zutrauen konnte. Sie wollten die Schuldenbremse aus total unterschiedlichen Gründen abschaffen. Sie wollten das Klimaprogramm damit finanzieren und Herr Scholz die Sozialpolitik. Und das geht eben nicht zusammen. Und dann macht man...
Also Olaf Scholz wollte sicherlich keine Schulden machen für Sozialausgaben. Safe nicht, ja. Da ist Olaf Scholz ein überzeugter Hardliner. Diese krasse Unterscheidung, Schulden für Sozialstaat sind tabu und Schulden für Investitionen sind okay, ist übrigens falsch. Die ist falsch im Haushaltsvollzug, da wird gar nicht unterschieden. Wofür werden jetzt vorher Anleihen verkauft oder nicht, ja, sondern Man hat einfach ein Budget, auf das hat man sich geeinigt, die Ausgaben werden getätigt. So, wenn Geld auf dem Konto ist, auf dem Bundesbankkonto, weil Steuern da drauf gekommen sind, dann werden die ausgegeben. Und wenn halt Mitte des Monats da zu wenig drauf ist, dann werden Anleihen verkauft. Ja, man plant ein bisschen ein, wann kommen welche Steuereinnahmen auf das Bundesbankkonto. Und man darf das auch einen Tag überziehen, aber am nächsten Tag muss das dann ausgeglichen werden mit dem Verkauf von Anleihen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, hier ist jetzt ein Topf, der ist nur für laufende Ausgaben wie Personal und Konsum und Subventionen und ein anderer Topf und der ist nur für die Investitionen. Gibt's einfach nicht, ist falsch. Ja, ist eine falsche Darstellung davon, wie Haushalt funktioniert. Völlig am Thema vorbei.
Ganz besser nicht, ja.
Aber die Ironie
und der Satz, die Schuldenbremse ist ein Misstrauensvotum des Parlaments gegenüber sich selbst. Also, wie viel Angst vor Freiheit, wie Adam Tooze es nennen würde, haben wir denn eigentlich? Ja, und das zeigt sehr schön, die Schuldenbremse hat kein ökonomisches Fundament. Ja, ist nicht dafür da, weil man sagt, wir wissen jetzt alle, oh Gott, zu viel Schulden ist ganz schlimm und so. Man sieht ja auch in anderen Ländern, dass es nicht so ist. Es gibt auch kein vernünftiges theoretisches Argument dafür, ja, die Schulden per se bei 0,35% zu begrenzen, wie die Schuldenbremse es macht. Der Wirtschaftsleistung macht auch keinen Sinn, weil es völlig blind gegenüber dessen ist, wie hoch ist die Sparquote der Privaten, haben wir einen Außenhandelsüberschuss oder haben wir einen großen Importüberschuss. Gegenüber all diesen Sachen ist die Schuldenbremse blind. Deswegen kann das gar nicht ökonomisch vernünftig sein.
Steht jetzt ja darin, das müsste man Frau Weidenfeld fragen, oder blicken wir voraus auf das Nächste, was da in Bälde kommt. Wenn Friedrich Merz ganz ersichtlich die Schuldenbremse jetzt geneigt ist, aufzulockern, ja. Wären Sie dann der Meinung, vielleicht ja sogar mit einem Vizekanzler Robert Habeck, denn das wird eine ziemlich spannende Frage sein, vielleicht ja wieder Wirtschaftsminister, wird es beispielsweise Schwarz-Grün geben können? Das war übrigens eine Kernaussage des Interesses von Robert Habeck. Wären Sie dann geneigt zu sagen, jetzt ist es Friedrich Merz, der die Schuldenbremse auflockert, jetzt machen wir es? Oder ist es eine, Frau Weidenfeld, eine nicht viel grundsätzlichere Frage? Und deswegen ist doch die Argumentation von Ihnen paradox. Wir müssen zurück zu einer goldenen Regel, die galt die ganze Zeit in der vernünftigen sozialen Marktwirtschaft der alten Bundesrepublik, dass Subventionen, Investitionen, die eben nicht rein konsumtiv waren, sondern wirklich Investitionen in die Zukunft waren, letztlich getätigt werden konnten. Die wurden nicht angerechnet. Und ganz das, was wir doch gegenwärtig erleben, ist der große Streit, und das ficht die FDP als Letzte noch aus. Machen wir eine radikale Sparpolitik, die eine harte Grenze zieht, oder sind wir willens, in die bröckelnde Infrastruktur, in die maroden Schulen und so weiter zu investieren, weil wir damit die Zukunft verspielen? Das ist doch der eigentliche Streit.
Eine alte Frage, ob der Staat wirklich ein Einnahmenproblem hat. Und die Union sagen würde...
Die Union sagt das.
Liebe Frau Mioska, darum geht es überhaupt nicht. Ja, es ist nicht die alte Frage, hat der Staat ein Einnahmeproblem? Wir haben gerade Wirtschaftskrise. Es geht darum, wie groß ist der Nettoimpuls des Staates? Wie viel gibt er mehr aus, als er einnimmt? Weil das ist Nettogeld, was in die Privatwirtschaft kommt. Ja, wie viel drückt er rein, ohne es wieder wegzunehmen? Das ist das, was für die Konjunktur jetzt entscheidend ist. Und klar, daneben haben wir noch das Problem, Investitionsstau, der behoben werden muss. Möglichst dringend, denn wir haben eine alternde Gesellschaft. In den nächsten 10 Jahren gehen nämlich 18 Millionen Erwerbstätige in Rente und nur 11 Millionen kommen nach. Ja, wo sind dann die Leute, die das ganze Land auf Vordermann bringen sollen, die ganzen rückständigen Investitionen wieder aufholen sollen? Wichtige Frage. Deswegen ist auch jetzt Sparen in so einer alternden Gesellschaft doppelt und dreifach dämlich. Nur, es ist von Ursula Weidenfeld ehrlich nur so ein Stammtischgeblabber. Er ist null ökonomisches Fundament dahinter. Und es ist interessant, dass die CDU sich jetzt langsam dem öffnet. Friedrich Merz hat es mal angeteasert. Mal gucken. Mittelberg von der CDU ist haushaltspolitischer Sprecher im Bundestag von der CDU, hat auch sich nochmal offen gezeigt. Man könnte die Schuldenbremse bei den Ländern ein bisschen öffnen, dass sie 0,15% Neuverschuldung machen dürfen, zusätzlich zu den 0,35% vom Bund. Immerhin, ja, auch interessant, eine kleine Andeutung, aber ich glaube, Merz ist noch nicht entschieden, ob er das wirklich durchzieht. Und Lindemann ist dann immer derjenige, der auch sagt, ja, okay, über die Länder können wir reden, aber Bund noch nicht. Erstmal über die Länderschuldenbremse reden, die Bundesschuldenbremse käme dann danach. Beides ist aber wichtig.
Das ist mittlerweile schon nicht mehr. Herr Merz werden wir erleben, wie er jetzt abrückt. Wir werden schon erleben, dass Herr Merz sehr bewusst sieht, dass wir diese Einnahmen, die wir jetzt brauchen, mit dem Sparkurs, so deutlich, den er jetzt...
Er ist nicht
Herr Lindemann,
so
Herr Lindemann scheint noch nicht nachzuziehen, aber Herr Merz ist schon willens zu wissen, wenn ich in Kürze dran bin, und er wird ja aller Voraussicht nach dran sein, dann werde ich das gleiche Problem haben, was die Ampel gegenwärtig hat.
Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Herr Merz es besser und anders macht, als die Ampel das gemacht hat. Der hat ja noch nie regiert, das kann man nicht wissen. Aber dass man...
Das ist wahr.
Aber es deutet sich an, dass er sich dort annähert, ja, mit wem er auch immer koalieren wird. Wenn er es mit den Grünen täte, dann würde man sich, dann weiß ich, was Herr Habeck an dieser Stelle fordert. Ich nehme mit Erstaunen wahr, dass Sie sich da ein bisschen einig sind an dieser Stelle.
Nee, die waren sich nicht einig. Ja. Ursula Weinfeld war gegen neue Schulden, gegen eine Reform der Schuldenbremse, weil sie ja das auch unterstützt, dass der Staat sich selbst beschränken soll und sieht die Schuldenbremse als Mittel dazu, dass der Staat bloß nicht zu viel konsumiert. Ich muss dazu nochmal länger was schreiben, ich merke es gerade selber. Zum Thema Konsum und Investitionen des Staates, weil es regt mich so auf, diese Unterscheidung ist so willkürlich. Lehrer anstellen ist Konsumausgabe, Schulfassade sanieren ist Investition, es ist... Ich werde dazu nochmal was schreiben müssen. Ich merke das schon. Das jedenfalls war der Wirtschaftsteil dieser Sendung. Wir halten fest, Ursula Weidenfeld, Dampfplauderin, Robert Habeck erstaunlich reflektiert, was Angebotsseite ist, was Nachfrageseite ist, dass es beides braucht, von beiden Elementen. Gut, ja, gut, schön. Ich hätte gern noch mehr von ihm gehört zur Nachfrageseite, über leere Auftragsbücher mal zu sprechen, über noch zu geringe Reallöhne zu sprechen, um mal zu hören, was er denn da noch so an Ideen hat und fordert. Dazu kam jetzt nichts, aber klar, Sondervermögen und Reform der Schuldenbremse, gut. Noch ein großer Widerspruch bei all dem Ganzen ist übrigens, dass Ursula Weidenfeld sicherlich große Befürworterin ist des Sondervermögens, Bundeswehr, und dafür Schulden in Ordnung findet. Ist häufig so. Nur Rüstungsausgaben, Militärausgaben sind auch typischerweise Konsumausgaben, denn die Granate zündet man und pff, dann ist sie weg. Ja? Ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwas von Dauer. Für infrastrukturelle Sachen, die vielleicht für Verteidigung genutzt werden, okay, aber selbst der Panzer, der dann im Zweifelsfall im Gefecht zerstört wird, ist dann eher auch eine Konsumausgabe als eine Investition. Man kann dafür sein, das zu haben, ja, das ist gar kein Argument jetzt dagegen, nur man sollte sich schon ehrlich machen, wenn man Investitionen oder Schulden für Konsum so fürchterlich findet, für den Sozialstaat, wenn man dann sagt, für Granaten sind sie aber okay, hat man da einen ökonomischen Widerspruch. Kann man ja aushalten, wenn man politisch dafür ist, aber er existiert. Jetzt interessiert mich natürlich, wie fandet ihr die Sendung, wie fandet ihr die Performance von Robert Habeck? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Den Link zum Newsletter findet ihr in der Videobeschreibung. Neue Videos gibt es immer hier dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und am besten noch die Glocke dazu aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Ich bin raus, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.